Das Berliner Unternehmen Project Eden will die neue Generation Fleisch entwickeln, ganz ohne Tier. Im vierten Stock eines Kreuzberger Hinterhauses herrscht Start-up-Atmosphäre. Junge Menschen, Großraumbüro, Kaffeeküche und direkt daneben.
So, du bist jetzt hier bei uns im Labor, wo wir Produktentwicklung machen.
Eine Mischung aus Labor und Gastroküche mit großem Herd, Kühlschränken und Kochinsel. Alles aus Edelstahl. Hier entsteht Fleisch aus Pflanzen, erklärt David Schmelzeisen, einer der beiden Gründer von Project Eden.
Also du hast hier irgendwie so Körner, in dem Fall verschiedene, irgendwie eine Erbse, ein Weizenkorn oder auch eine Ackerbohne. Und das sind erstmal die Grundzutaten für unsere Produkte.
Die Kerne werden zuerst zu feinem Mehl verarbeitet.
Und dann machen wir daraus eben Faser. Und dafür haben wir ganz eigene Maschinen, sogenannte Spinnmaschinen. Das heißt, da spinnen wir dann ganz feine Fasern draus. Die haben so die Dicke von einem Haar. Und dann kommen eben tausende, Millionen von Fasern wieder zusammen und bilden eben so einen Muskelstrang.
Erklärt David Schmelzeisen. Der 35-Jährige hat Maschinenbau studiert und vorher eigentlich in einem ganz anderen Bereich gearbeitet, mit Textilien. Dort sei das Prinzip aber ähnlich, sagt er zurück im Büro.
Wir reden über T-Shirts, Jeans, Hemden. Die sind witzigerweise alle aus Baumwolle, so das, was wir meistens tragen. Und trotzdem wissen wir, dass T-Shirts, Hemden, Jeans sich ganz unterschiedlich anfühlen. Und das ist eben das Tolle in der Textilindustrie, dass sich aus dem gleichen Grundmaterial durch unterschiedliche Weiterverarbeitungstechniken ganz verschiedene Produkte erschaffen kann.
So ähnlich gehe das auch mit Erbsen und Weizen. Denn Fleisch besteht vor allem aus Muskelfasern, Fettgewebe und Bindegewebe.
Und wenn man einfach nur sich diese Wörter mal vor Augen führt, Muskelfaser, Gewebe und Gewebe, dann merkt man, man ist direkt in der Textilindustrie. Und wir hatten die Idee, Fleisch als Faserverbund, aber eben nicht als technischen, sondern eben als organischen Faserverbundwerkstoff zu sehen. Es klingt super technisch und nicht besonders lecker, aber es war so die grundsätzliche erste Herangehensweise daran.
Bei einem Projekt für Zalando hat er Jan Wilmking kennengelernt, mit dem er 2022 Project Eden gegründet hat. Er bringt vor allem die betriebswirtschaftliche Perspektive ein und will mit dem Startup einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Weltweit haben wir ein Klimaproblem. Fleisch ist einer der größten Treiber. Und wenn wir so weitermachen, dann wird dieses Problem nicht kleiner, sondern größer. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen einen Weg finden, dass jeder Mensch auf dieser Welt gar kein Opfer bringen muss, um eine Fleischalternative zu essen. Es muss einfach so gut schmecken, es muss so gut aussehen, dass es im Endeffekt einfach gar keine Frage mehr ist.
Und wie schmeckt jetzt das Fleisch, das aus Pflanzenfasern gesponnen wird? Dafür geht es zurück in die Laborküche. David Schmelzeisen hat schon Proben bereitgelegt.
Also was du jetzt hier siehst, ist eben ein Landschinken. Der erinnert eben eher an ein Rohschinkenprodukt.
Der pflanzliche Schinken ist braunrot. Die Farbe kommt von Rote Beete und Rettich. Optisch ist er kaum von tierischem Fleisch zu unterscheiden.
Der hat eben eine sehr faserige, fleischige Struktur, wie du siehst. Also greif gerne zu und probier mal.
Auch der Geschmack ist sehr ähnlich. Beim Kauen merkt man die verschiedenen Fasern.
Du hast so einen gewissen Biss eben, dass du nicht direkt durchbeißt. Also wenn du jetzt so typische Mortadella oder so isst, da bist du ja direkt in einem Bissen durch. Hier hast du eben schon etwas länger zu kauen, aber eben was wir einstellen an den Fasern ist, dass es nicht zu lang ist, ja, sondern dass es wirklich so ist wie eben echter Schinken.
Erklärt David Schmelzeisen. Aktuell konzentriert sich das Team auf alltägliche Produkte wie Schinkenaufschnitt. Sie hoffen, möglichst viele Menschen zu erreichen und viel zu verkaufen. Eine der größten Herausforderungen, sagt Co-Gründer Jan Wilmking, war es, auf große Mengen umzusteigen.
Also die letzten Monate waren für uns extrem anspruchsvoll, weil wir von null standardisierter Produktion auf tonnenweise standardisierte Produktion pro Tag gegangen sind. Und das war wahnsinnig anspruchsvoll.
Einen Teil produzieren sie hier in Kreuzberg, einen anderen im Berliner Umland. Mittlerweile beschäftigen die beiden über 30 Mitarbeitende. Seit Mai liegt das Produkt unter dem Markennamen Lecker bei Rewe im Kühlregal. Gegen Ende des Jahres wollen sie in noch mehr Supermärkten präsent sein. Soweit ist es bei einem anderen Berliner Foodtech-Startup noch nicht.
Also das ist unser Labor. Hier, das ist eine Küche. Und hier, das ist das ganze Labor.
Hier in einer etwas kleineren Laborküche in Berlin-Pankow forscht das Startup Next an einem pflanzlichen Ei. Es soll möglichst nah dran sein am Hühnerei, erklärt Ariana Spajadi. Sie arbeitet seit 3 Jahren im Startup.
Unser originelles Produkt ist ein Ei mit Eigelb und Eiweiß, also mit 2 Komponenten. Und wir haben auch eine Eischale und wir machen das. Leute können mit diesem Ei alles machen. Das ist unser Ziel. Also backen, kochen und rural machen, also alles.
Für den Einzelhandel ist das pflanzliche Ei noch nicht marktreif. An der Schale wird noch gearbeitet. Deshalb konzentriert sich Next im Moment auf die Gastronomie. Dort braucht es keine Schale, Eiprodukte kommen oft in Folie. Neu im Sortiment haben sie ein pflanzliches, pochiertes Ei. Das hat Arianas Bajadi schon aus dem Tiefkühler geholt und legt das schon pochierte Ei jetzt mit Verpackung in einen Topf mit kochendem Wasser. Beim Aufschneiden zerfließt das Eigelb auf dem Teller. Das Eiweiß ist fest.
Du kannst mit und ohne Salz probieren.
Die Konsistenz ist ungewohnt. Das Eiweiß ist etwas schaumiger als bei einem pochierten Hühnerei. Arianas Bajadi streut noch eine wichtige Zutat aufs Ei, Schwarzsalz.
Und das gibt dieses Schweifelaroma auch. Man kann auch dann nach der Vorbereitung ein bisschen mehr Salz benutzen.
Mit dem Salz kommt der Eigeschmack deutlich stärker raus. Next kooperiert mit einigen Restaurants in Deutschland. Das Startup würde gerne mit mehr Gastrobetrieben arbeiten, das ist aber gar nicht so einfach.
Für uns es ist es schwierig, zum Beispiel in einen Großhändler gelistet werden. Für jetzt ist es unsere große Herausforderung, ja.
Also Großhändler, die Gastronomiebetriebe beliefern, wie zum Beispiel Chefs Culinar oder Metro. Und die listen Produkte, wenn es genug Nachfrage gibt.
Die Großhändler fragt uns zum Beispiel, sie möchten viele Kunden, die unser Produkt kaufen möchten. Und die Kunden sagt uns, ja, wir kaufen, wenn ihr in eine Großhändler gelistet seid.
Next arbeitet aber schon an neuen Produkten für die Gastronomie. Ein tiefgefrorenes pflanzliches Rührei und ein gekochtes Ei. Einen ganz anderen Ansatz hat ein drittes Berliner Foodtech-Startup. Bei Wunderfisch geht es um Algen. Für Gründerin Dennis Fijijolo ein faszinierender Rohstoff. Ihre Lieblingsalge ist die Trüffelalge.
Also es gibt wirklich eine Trüffelalge und sie schmeckt nach Trüffel und es ist mindblowing. Also wirklich, du probierst sie und denkst, es kann nicht sein, dass wir im Meer den gleichen Geschmack haben wie an Land. Das ist nur ein Beispiel dafür, was da eigentlich noch an Möglichkeiten im Meer existieren, die wir überhaupt nicht nutzen. Es gibt aber auch Pfeffer und Zitrone und so.
Die 41-Jährige hat vorher in anderen Unternehmen im Essensbereich als Innovationsmanagerin gearbeitet und ist über Umwegen bei Algen gelandet.
Wenn man sich die Ernährung der Zukunft anschaut, dann wird einem eigentlich ganz schnell bewusst, okay, so wie wir es gerade aufgebaut haben, kann es gar nicht weitergehen, weil unsere Ressourcen endlich sind. 98% aller Kalorien, die wir aktuell konsumieren, kommen vom Land. 70% des Planeten sind aber von Meeren bedeckt. Und das für mich ist einfach so absurd, dass ich gesagt habe, da möchte ich irgendwas dran ändern. Und dann bin ich ganz schnell auf das Thema Meeresalgen gekommen, die eben kein Süßwasser, kein Ackerland, kein Dünger brauchen, die es in 10.000 Varianten gibt.
2020 hat sie dann Wunderfisch gegründet. Mittlerweile gibt es unter der Marke Betterfisch einen pflanzlichen Thunfisch aus der Dose. Bis zum fertigen Produkt war es aber ein langer Weg, erinnert sich die Gründerin.
Boah, da breche ich mal gleich Schweiß aus, wenn ich daran zurückdenke. Also wir haben wirklich 1,5 Jahre daran entwickelt, um wirklich die erste Version Thunfisch auf den Markt zu bringen. Und ganz ehrlich, die ersten Prototypen waren grün. Sie sahen nicht nach Thunfisch aus. Sie waren wirklich furchtbar. Wir haben die hier verkosten lassen natürlich von allen. Und die Leute standen vor allem, haben genickt und gesagt, schon auf dem richtigen Weg. Du wusstest, eigentlich ist es noch wirklich ganz weit weg von dem Ergebnis. Und es ist ganz viel Trial and Error gewesen.
In dem pflanzlichen Thunfisch, den es auch in einigen Supermärkten zu kaufen gibt, sind zwei Algensorten die Grundlage. Dennis Fijijolo hat eine Dose mitgebracht.
So, mach dir das mal auf. So. Jetzt können wir mal, ich kann dir nur so ein bisschen auflockern.
Die Farbe stimmt schon mal, rosa. Der Geruch ist beim Öffnen dezenter als bei herkömmlichen Thunfisch.
Willst du probieren?
Sehr gerne.
Der Thunfisch aus Alge schmeckt erstaunlich ähnlich und auch die Konsistenz ist sehr nah dran. Der Geschmack ist weniger stark.
Auch das ist so ein bisschen unsere Philosophie, zu sagen, wir müssen nicht eins zu eins etwas ersetzen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, Sachen anders zu machen, besser zu machen, ne? Deswegen ja auch Betterfisch. Und natürlich, wenn du andere Zutaten hast, dann hast du immer auch andere Nuancen drin.
Denn Thunfisch produziert das Unternehmen nicht selbst, sondern koordiniert den gesamten Prozess. Die Algen kommen aus Norwegen und Irland, verarbeitet wird an einem anderen Standort. Aber Dennis zeigt die Küche, wo alles angefangen hat. In der Kitchen Town Berlin, einem Innovationshub für Foodtech-Startups in Mitte. In einer großen Coworking-Küche hat Wunderfisch mit drei anderen Startups gestartet.
Das war sozusagen die Ecke, die wir okkupiert haben. Sieht halt jetzt schon ein bisschen leer aus. Und wir hatten dann halt natürlich hier unsere von Thermomix bis keine Ahnung was, unsere Inkubatoren, um die Algen zu entwickeln, um die Zutaten zu entwickeln.
Auch Project Eden und andere Foodtech-Startups haben hier angefangen. Im Juni beendet Kitchen Town aber das Coworking-Konzept. Schade, findet Dennis Fitchijolo.
Es ist total schade, dass das jetzt fehlt und wegbricht, weil einfach das auch fehlt in der Startup-Welt und gerade im Lebensmittelbereich. Ich meine, das Setup, was wir hier haben, die Geräte, die hier stehen, das hätten wir uns niemals am Anfang selber leisten können. Und der Austausch mit den anderen Teams war natürlich auch total wichtig, weil wir alle im gleichen Stadium ungefähr waren, zu sagen so, hey, hast du schon mal mit dem gesprochen? Was ist deine Erfahrung? Wie macht ihr das?
Sie hofft, dass ein anderer Ort in Berlin die Lücke füllen kann. Und es gibt bereits ein Projekt, das schon seit einigen Jahren geplant ist. Der Food Campus Berlin.
Unser Ziel, unsere Vision beim Food Campus, wir wollen ein europäisches Zentrum für die Zukunft der Ernährung schaffen.
Sagt die Geschäftsführerin des Food Campus, Lia Calucci.
Jetzt mal so ein bisschen Big Picture Thinking. Wenn wir uns andere große Industrien anschauen, wie die Tech-Szene, die hat das Silicon Valley, die Finanzwelt, die Wall Street. Und in der Lebensmittelbranche gibt es bisher noch nicht diesen einen Innovationsort, an den immer alle denken. Und den wollen wir in Berlin schaffen. Ein Ort für Begegnung, Zusammenarbeit mit Startups, Corporates, NGOs, Forschungseinrichtungen, Investoren.
Dieser Campus entsteht gerade in Berlin-Tempelhof. Der Bau verzögert sich. 2027 soll er fertig sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.